Ich hatte heute das Vergnügen mit Nicola Breyer. Nicola ist als Geschäftsführerin bei Quist. Das ist ein Fintech-Unternehmen. Was die genau machen und was sie da genau macht, das haben wir gleich im Podcast besprochen. Sie ist bereits seit sie 26 ist in geschäftsführenden Rollen, also schon ja sehr, sehr jung, mit wenig Berufserfahrung gleich in eine Beteiligung reingekommen, die auch noch gekriselt hat, wie sie das damals empfunden hat, wie sie damit umgegangen ist und ja, ob sie das überhaupt alles damals schon einschätzen konnte, das erfahren wir gleich im Podcast. Dann haben wir uns natürlich auch sehr viel über ihre persönlichen Strategien, Learnings und Tipps unterhalten, die sie da in den geschäftsführenden Rollen gesammelt hat. Unter anderem, dass ihr Wertesystem für sie sehr, sehr wichtig ist und sie das auch immer wieder natürlich auch hinterfragt und natürlich auch im unternehmerischen oder auch im, ja, im Corporate-Kontext einfach immer wieder daran ja, natürlich sich reibt und überlegt, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich da über mein Wertesystem gehe und wenn ich da an die Grenzen stoße, das alles gleich im Podcast. Zum Schluss gab es natürlich noch ihre persönlichen, also wirklich, was sie für sich als Person sehr, sehr wichtig empfindet, um Höchstleistungen zu bringen. Das gibt es auch gleich im Podcast, also unbedingt dranbleiben und wir gehen rein. Los geht's. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. 3, 2, 1, live. Nicola, willkommen im Podcast.
Hallo Franz, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich. Bei dir ist Fintech so, also als ich dich recherchiert habe und als ich dich natürlich auch gefunden habe für eine potenzielle Anfrage, war so das große Topic, was ich überall gesehen habe. Aber stell du dich mal kurz unseren Zuhörenden vor und erzähl uns, was du gerade alles so machst.
Ja, Nicola, ich bin seit über 25 Jahren im Business unterwegs. Ich habe damals angefangen mit den ersten Zeiten des Internets in den späten 90ern und wir haben damals Internetfinanzdienstleistungen aufgebaut, weil ein paar Leute daran geglaubt haben, dass Technologie unsere Welt verändern wird und auch die Finanzbranche. Und das war so eine Zeit, wo Leute gesagt haben, dass Online-Banking nicht kommen wird und dass niemand je mit einer Kreditkarte in diesem Internet bezahlen wird. Und es gab auch noch kein Online-Shopping so richtig. Das war eine sehr bereichernde Zeit. Das war in London und wir haben viel Spaß gehabt, sehr hart gearbeitet und manchmal auch an Dingen gearbeitet, die technisch noch gar nicht so funktioniert haben. Das ist das, was mich sehr geprägt hat. Und deswegen glaube ich halt immer daran, dass Technologie über die Zeit das liefern wird, was wir uns als Menschen vorstellen können. Und das treibt mich natürlich auch jetzt, nach viel, viel Jahre später, in diesem Bereich an. Ich habe nicht immer in der Internet- oder Finanzbranche gearbeitet. Das hört sich so ein bisschen so an. Aber ich habe zwischendurch länger mal in der Konsumgüterbranche gearbeitet. Das kam daher, dass irgendwann wir einen massiven Internet-Crash hatten. Noch vor der großen Finanzkrise. Und ich bin dann in die Konsumgüterbranche gegangen und habe da weltweit Märkte aufgebaut für Getränkeunternehmen. Und das war eine sehr gute Erfahrung für mich, weil es physisch war und weil man einfach Dinge produziert hat. Und unsere gesamte Welt, die heute ja auf Software basiert und nur vor Bildschirmen ist, ist manchmal ein bisschen arm. Und wenn man dann in Warenlager geht oder Produktionsstätten und Menschen trifft, die wirklich ein Produkt herstellen und den Stolz auch dafür haben, das war schon auch eine sehr, sehr schöne Zeit, in der ich auch kaufmännisch sehr viel gelernt habe. Und ich bin dann, ich würde sagen, 2011 zurückgegangen, bin ich nach Berlin gegangen, aus England weg. Also ich war schon vorher international unterwegs, habe ich meinen Wohnsitz dann verlegt nach Berlin und habe dann angefangen, in der dann sich nennenden Digitalbranche zu arbeiten. Mhm. Sowohl in der Transformation eines größeren Mittelständlers und dann aber relativ schnell in einem Spin-out für die Commerzbank, was wir gegründet haben. Und dann hat es mich erwischt und ich bin zu PayPal gegangen. Und seitdem bin ich seit 2018 in der Fintech-Branche. Ja. Erst im Unternehmen bei PayPal Da habe ich erste Open Banking und Open Finance Erfahrung sammeln dürfen, ganz am Anfang, als das noch ein ganz kleines Baby war. Und
dann wann war das bei PayPal?
2018.
2018, okay. Ja.
Genau, und dann in zwei Geschäftsführerrollen und in einer von denen bin ich jetzt.
Cool. Was war die erste Geschäftsführerrolle, die du hattest?
Das war die, also ich hatte schon welche früher, aber in der Fintech-Branche nach PayPal habe ich für ein Open Banking Startup gearbeitet und war da Chief Growth Officer und Geschäftsführer. Okay. Und das war meine erste BaFin-lizenzierte Rolle.
Ah, ja klar, also, da muss man immer aufpassen, weil den Finance-Sachen sind natürlich die Regulatorik, spielt da eine große Rolle.
Genau.
Merken wir auch immer, wenn wir mit Kunden sprechen. Was war die erste? Weil du meinst, du hast noch vorher eine gemacht, die allererste, wo du Geschäftsführerin
die
warst?
Die allererste, der ich Geschäftsführerin war, da war ich 26, das war in London. Okay. Da habe ich, dann war ich mal zwischendurch im Venture Capital tätig und habe da ein Portfoliounternehmen übernommen als Geschäftsführerin, habe mir ein ganz hartes Board und eine gute PI Insurance geholt oder D&O Insurance. Und wir haben dann ein Unternehmen umgekrempelt, was ein sehr junges Unternehmen war, wo es so mit den grauen Haaren der Herren, die es versucht haben, nicht so richtig geklappt hat. Das war eine sehr spannende Zeit. Ich glaube, ich habe damals gar nicht so richtig gewusst, was ich mir da auch an Haftungsthemen und allem so anhole. Ja. Und dann war ich noch Geschäftsführerin von einem Unternehmensteil in der Konsumgüterbranche.
Okay.
Und dann nochmal auch in dem ganzen Thema Spin-off und digitale Transformation.
Okay, verstanden.
Aber die lizenzierte Rolle für die BaFin, die hat angefangen 2020.
Okay. Und die allererste Geschäftsführung, wie hat sich das ergeben? Weil da, wenn man nur 26 ist, dann ja, wahrscheinlich wird man gefragt oder halt dann befördert im Unternehmer. Wie war das bei dir?
Ja, das war das war eine Situation, in der ich eigentlich auf die Investmentseite wollte und dann in London da saß mit den ganzen Jungs von Morgan Stanley und die nur für Excel Spreadsheets gesessen haben. Ich bin dann sehr schnell auf die Portfolio-Management-Seite gegangen.
Sitzen sie immer noch, glaube ich.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall habe ich sehr schnell gemerkt, dass es mir sehr viel mehr liegt, mit den Unternehmern, in die wir investiert haben, zu arbeiten. Wir haben damals einen sehr aktiven Investment-Ansatz gefahren. Mhm. Und aus dieser Situation wurde ich dann irgendwann mal in den großen Boardroom gerufen. Die hatten da offensichtlich eine Sitzung und meinten, also wir haben hier ein Portfoliounternehmen, wo wir die beiden, den CFO und den CEO austauschen müssen, beziehungsweise das Unternehmen ist in einer sehr, 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 sehr schlechten Verfassung. Mhm. Und wir brauchen da jemanden, der die Sprache der Leute da spricht und der auch eine Passion dafür mitbringt und der operativ da reingeht. Mhm. Und wir würden gerne, dass du das machst.
Mhm. Crazy.
Und ich habe mich echt gefragt, ich dachte, ich würde in diesen Boardroom gerufen, weil ich irgendwas furchtbar falsch gemacht habe und weil sie mich feuern würden. Und,
vielleicht war es eine Strafe.
Es war auf jeden Fall eine ganz große Lernerfahrung. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich eine später gute Freundin von mir, die immer hinter mir saß aus dem Finance-Bereich, eine Irin, die nennt sich Andrea. Mhm. Und ich habe immer gehört, wie sie Kohle eingetrieben hat für die unterschiedlichsten Unternehmen, unbezahlte Rechnungen. Und ich habe dann darum gebeten, dass sie mitkommt. Und wir haben das dann zusammen gemacht und haben das Unternehmen dann auch nach einer gewissen Zeit auch verkauft, sodass das Unternehmen überlebt hat. Es ist dann an Razorfish verkauft worden. Razorfish gibt es ja heute noch.
Mhm. Echt cool. Wie viele Jahre Berufserfahrung hattest du, bevor du in die Rolle gegangen bist?
Ich weiß nicht, ich glaube drei. Ja. Ich habe ziemlich früh angefangen, aber also echt nicht viel. Ne?
Ja.
Und ich glaube übrigens, dass manchmal, und das ist geht so ein bisschen als roter Faden durch meine Karriere, so eine gewisse Naivität und nicht das komplette Ausmaß allens kennen, was dann auf dich zukommt, ist, glaube ich, manchmal ganz gut, weil sonst würde man bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht machen.
Ja. Wie war das, als du die erste Geschäftsführerrolle hattest? Man ist so, ich habe jetzt auch, also Leute in meinem Umfeld, so Ende 20, Anfang 30, die sind jetzt auch gerade an so einem Punkt, wo sie in Management-Rollen oder tatsächlich auch schon die ersten geschäftsführenden Rollen gehen oder halt IC bleiben, also so Individual Contributor. Und dann zeigt sich relativ schnell, ist man eigentlich für diesen Job gemacht, Leute zu führen, dann Geschäfte zu verantworten. Dann liegen ja auch so Sachen auf dem Schreibtisch, wie die gar nichts mehr mit dem Geschäft unbedingt zu tun haben, sondern so menschliche Themen natürlich auch, irgendwelche Gerichtsverfahren oder irgendwelche Sachen. Wie war das da für dich? Hast du da gesagt, boah, ja, das ist genau mein Ding? Logischerweise machst du es ja immer noch. Also die Frage ist so ein bisschen, beantwortet sich wahrscheinlich selbst, aber wie hat es sich angefühlt?
Zum Teil ziemlich überwältigend, weil natürlich das eine problembehaftete Gesellschaft, Unternehmen war, in dem du sehr viel von diesen vermeintlich bedrohlichen Themen hattest und sehr viele von den menschlichen Themen. Wir mussten einige Leute entlassen. Wir hatten eine Situation, in der das Unternehmen, ja, also in dem hochbezahlte Leute im Prinzip, das war damals so, übers Internet Doom gespielt haben. Das war eine Zeit, da haben die vernetzt irgendwie Doom gespielt in der Arbeitszeit. Und wir mussten erstmal überhaupt versuchen, da wieder eine Firma draus zu machen. Und das war so Learning by Doing. Und ich hatte zum Glück tolle Mentoren, die mich daran dann unterstützt haben, dann bestimmte, auch sehr formale Themen zu meistern. Und ich glaube, viele Leute verstehen gar nicht, wie viel Formalkram und wie viel rechtliche Themen, gut, in der regulatorischen Welt ist das natürlich noch mehr, auf einen zukommen, wenn man in die Geschäftsführung geht. Das hat, wie du gerade gesagt hast, auf der einen Seite mit der Fachlichkeit gar nichts mehr zu tun. Und die menschlichen Themen sind auf der einen Seite da, aber du musst eben auch echt schwierige Entscheidungen treffen, die auch dann mit den Menschen gar nichts zu tun haben.
Mhm. Ja, ich finde das auch interessant, weil ich meine, ich bin oft in Qualifikationen und Auswahl von Geschäftsführern natürlich involviert und auf was guckt man, und man neigt immer sehr dazu, auf die fachliche Komponente zu gucken, und das ist auch super wichtig. Ich meine, wenn man gar nichts vom Geschäft versteht, kann man natürlich nicht in einem Geschäft arbeiten, aber es sind dann echt wirklich so andere Themen, die entscheidend sind, wie der Charakter, und das ist ja auch das, was wir so ein bisschen in dem Podcast immer beleuchten, wie ticken die Leute hinter den Rollen. Was würdest du sagen, hast du jetzt in dieser Laufbahn von 26 bis jetzt so für dich gelernt, wo du sagst, es sind so Best Practices für C-Level?
Also ich glaube, du brauchst grundsätzlich ein sehr starkes Wertesystem. Mhm. Und du musst wissen, was dieses Wertesystem ist, und für deine mentale Gesundheit dann auch zu sagen, hier gehen jetzt Dinge außerhalb dieses Wertesystems ab und kann und will ich dieses vertreten. Und du musst dich dann eben auch von dir als Rolle und dem Unternehmen ein bisschen distanzieren können. Denn es ist eine sehr große Verantwortung. Du trägst die Verantwortung für das Unternehmen, für das dieses Unternehmen funktioniert und auch richtig und korrekt arbeitet, agiert im Markt, auf allen Ebenen, vertraglich und so weiter. Du hast die Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stehst natürlich auch sehr im Fokus von vielen. Das heißt, man muss, glaube ich, schon ganz gut wissen, wer man ist. Ich glaube, es ist eben wichtig zu sagen, das ist meine Rolle und das bin ich als Mensch. Und ich glaube, wenn man das ganz gut verinnerlicht, dann kommt man damit auch ganz gut klar. Kleine Beobachtung, ich glaube, Frauen tun sich damit sehr viel schwieriger als Männer. Ich glaube, wir haben so das Thema, dass jedes Problem lösen wollen, uns auch jeden Schuh anziehen. Wir nehmen uns Dinge sehr, sehr stark an und ziehen auch weniger Grenzen. Ich beobachte das in meinem Freundeskreis und bespreche das auch sehr aktiv mit Freunden und Freundinnen oder Kolleginnen und Kollegen. Und das ist, glaube ich, was, woran ich zumindest arbeiten musste.
Ja, ich habe da, irgendwann habe ich da mal von einem Profisportler, also von einem Trainer von Profisportlerteams gehört, dass Frauen sich auch im Sport, dass das schwieriger ist, wenn die sozusagen rausgehen und die haben dann ihren Wettkampf, weil die mehrere Dinge im Kopf haben, die sie abspulen. Bei Männern ist es so, ich gehe raus, ich muss jetzt, weiß ich nicht, Körbe werfen oder halt eine Performance machen und ich will gewinnen. Das sind zwei Sachen. Und bei Frauen ist es irgendwie so, die gehen raus und sagen, okay, ich will meinen Trainer nicht enttäuschen, ich will die Leute im Publikum nicht enttäuschen, meine Familie, ich will, dass ich dabei vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, sympathisch wirke, gut aussehe. Also man hat irgendwie so mehrere Sachen im Kopf, der hat das irgendwie erklärt. Oh ja, jetzt gefährliches Halbwissen, Disclaimer. Der hat es, glaube ich, damit erklärt, dass man da für die Fortpflanzung verantwortlich ist, als weibliches Geschlecht, und dass man da mehr Sachen berücksichtigen muss, damit man nicht also die Menschheit ausradiert, so ganz salopp gesagt.
Okay.
Was sagst du dazu?
Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, es ist in der Tat so, dass Frauen sehr wir-orientiert denken. Und sehr ganzheitlich und, ja. und wir das Gesamte anschauen und auch als Team agieren. Und wenn du Geschäftsführer dann oder CEO oder was auch immer bist, bist du Last Woman oder Last Man Standing. Und ich glaube, da ist dann sehr oft dieses Wir-Gefühl sehr, sehr prägnant. Das heißt, wenn kein anderer das Problem lösen kann, dann löst du's.
Okay.
Und ich merke manchmal bei Männern, dass sie sich das dann schon eher so konstruieren und das ist, ich würde es auch überhaupt nicht allgemein sagen, dass sie dann sagen, nee, du hast es ja nicht hingekriegt.
Verstehe.
Ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen der, und vielleicht ist das Gesunde, wie immer, die gesunde Mitte wahrscheinlich das Richtige dazu.
Ja, klar.
Aber
klar.
Es ist so, wenn du dir jegliches Problem von einem Unternehmen selbst anziehst, dann wirst du irgendwann verrückt. Und deswegen ist es schon was, wo man dran arbeiten muss.
Ja.
Oder man soll es gar nicht machen.
Ja, absolut. Ja, lass uns ein bisschen über das Wertesystem sprechen, weil ich finde das immer ganz interessant, auch wie du gesagt hast, es gibt die Person, es gibt deinen Charakter, es gibt das Unternehmen und dann gibt es natürlich auch die Intersection von den Zweien. Und man muss ja genauso an seiner eigenen Persönlichkeit, an seinem eigenen Charakter arbeiten, wie man auch daran arbeiten muss, dass man irgendwie professionell weiterkommt. Also vielleicht nenn mal ein paar Beispiele von deinem Wertesystem, falls du das im Podcast sagen willst.
Ja. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich glaube, mein größter Wert, und ich glaube, das merkt man ab und zu, was triggert einen. Ne? Ich glaube, mein größter Wert ist Fairness.
Okay. Mhm.
Und leider ist im Leben eben nicht immer alles fair. Mhm. Und es ist auch in der Arbeitswelt nicht immer alles fair. Und du musst auch sehr zum Teil unfaire Entscheidungen durch und umsetzen. Und ich glaube, damit muss man klarkommen, wenn man eben diesen Wert hat. Ich finde, ich möchte immer alles möglichst transparent, klar und erklärbar und verständlich machen. Und das geht nicht immer. Also es geht nicht immer, dass wenn man das Richtige fürs Unternehmen tut, das ist dein Job als Geschäftsführer, dass du dann auch mal das Richtige für jeden Einzelnen im Unternehmen oder für jeden Kunden oder für die Welt da draußen tust. Das funktioniert nicht. Oder für dich.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein großer Wert. Ich glaube, ein anderer Wert, ich weiß gar nicht, ob das ein Wert ist oder nicht. Ich glaube aber, dass unsere gesamte Arbeitswelt menschlicher werden muss.
Verstehe.
Ich glaube, dass wir, wenn wir als Menschen unsere beste Leistung bringen wollen in einer Zeit von unglaublich smarten Algorithmen und KI, dass wir dann die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise dauerhaft mitnehmen müssen. Und dass wir auch in Zeiten, in der eben nicht mehr alles nur Wachstum und schön ist, sondern wir in durchaus einer transformativen Wirtschaftssituation sind, auch einen größeren Zusammenhalt brauchen. Und diesen Zusammenhalt kriegt man eben nicht, wenn man Menschen von oben herab regiert. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den ich versuche zu leben, der aber wiederum manchmal etwas gegen die zumindest oftmals sehr, sehr hart geführte Tech-Branche geht.
Ja, ich habe auch oft das Gefühl, in der Tech-Branche ist manchmal so, dass die Leute natürlich dadurch, dass sie so viel mit der Technologie arbeiten und Technologie hat halt, kennt halt nur Nullen und Einsen und irgendwo findet man dann immer das Problem runtergebrochen auf eine Nullen und Eins, was halt beim Menschen nicht geht. Ne? Das ist, und dann ist der Übertrag recht schwierig, wenn man sagt, man managt Technologie. Aber man hat halt auch Menschen, die die Technologie entwickeln und vertreiben und alles Mögliche. Und da ist es oft nicht so leicht, diese Leadership-Persönlichkeit zu entwickeln, glaube ich, dass man dann eben auch, ja, also wie du gesagt hast, dass man da die Menschen richtig mitnimmt.
Also das größte Gut, was du dir arbeiten kannst im Unternehmen, ist das Vertrauen der Mitarbeiter, sodass sie dir Dinge sagen.
Ja, genau.
Ja, wenn Leute nichts sagen, dann ist es gefährlich.
Auch, ne?
Genau, wenn sie das Gefühl haben, egal wo sie im Unternehmen sind, können sie dir ehrlich etwas sagen und du kannst es dann nicht immer unbedingt annehmen, umsetzen, aber du kannst es verstehen und du kannst es besprechen. Und wenn das nicht da ist, dann kann es eben sein, dass deine Rolle sich von dem oder das Leadership sich eben vom Unternehmen entfernt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich gefährlich, weil eben in unserer Zeit auch nicht jeder austauschbar ist. Ne? Über eine gewisse Zeit, klar, ist jeder ersetzbar, da müssen wir uns alle keine Gedanken drum machen. Und es ist sicherlich aber eben nicht immer kurzfristig. Und wenn du die Menschen, wir haben, glaube ich, alle über dieses Silent Quitting gehört, wenn die Menschen eben anfangen, nicht mehr das Beste zu tun im Job, weil sie auch verstehen, warum sie es machen und in welche, was ihre Mehrwert ist, dann ist es, glaube ich, schwierig. Auf der anderen Seite, wenn das so ist, dann ist das ganz stark. Und ich glaube, das ist was, an dem ich zumindest persönlich sehr arbeite, dass ich mir das Vertrauen der Leute immer wieder oder des Teams. Und wir sind ja in einer sehr, sehr wissensorientierten und sehr smart people Kultur bei uns, dass ich mir das immer wieder verdiene.
Ja, ne, macht voll Sinn. Was machst du, wenn das Wertesystem rüttelt? Also jetzt im Job zum Beispiel, wenn du sagst, du hast hier so einen Punkt, boah, das geht richtig gegen einen meiner Werte. Wie kommt man dann weiter zu einer Entscheidung oder?
Ja. Naja, ich glaube, du musst es erstmal identifizieren und sagen, ich habe hier einen Störfaktor, warum ist der da? Und dann musst du eben gucken, kann ich daran was ändern? Ne? Das kann man dann ändern, indem man entweder versucht, eine Lösung zu finden, die besser ist. Oder letztendlich, in letzter Konsequenz, muss man sich überlegen, möchte ich hier noch dabei sein? Also das ist die letzte Konsequenz. Ne? Aber ich glaube, man kann versuchen zu verstehen, was das Ziel ist von bestimmten Aussagen. Und hier geht es ja meistens in unserer Welt zwischen Investoreninteresse und unserem, beziehungsweise dem, was wie das Unternehmen so tickt. Meistens kommt der Druck ja auch von Investorseite. Und dann muss man eben überlegen, okay, warum und was ist das Ansinnen hier und die Anfrage? Und dann muss man eben schauen, finde ich eine andere Lösung, die ihn letztendlich das Gleiche erzählt, aber eben besser ist.
Okay, verstehe.
Und ja, ich kann dir da ein Beispiel für geben. Zum Beispiel, super, ja. Wir sind in einer Situation vor einiger Zeit gewesen, in dem wir uns aus Kostengründen von einigen Mitarbeitern, nicht vielen, aber ein paar trennen mussten. Und da war es möglich, letztendlich noch wie gesagt, ganz, ganz kleine Zahl, aber zwei davon, woanders im Unternehmen das wachsen soll. Also das Ansinnen war, wir haben hier zu hohe Kosten und wir müssen hier mehr investieren. Und wir konnten eben darstellen, dass bestimmte Mitarbeiter ein Skillset haben, was auch auf einem anderen Bereich im Unternehmen gut anwendbar war. Und sodass da das Ziel, mehr Investition hier und Kosten weniger da, erfüllt werden konnte. Und ich glaube, das war dann ein schöner Erfolg von etwas, was dann wenigstens in dem Fall noch ein ganz positives Ergebnis war.
Cool. Ja, finde ich gut. Ich bin übrigens auch so, also ich denke mir auch immer so, ja, das Schlimmste ist eigentlich, wenn Mitarbeiter gehen, logischerweise, weil manchmal bleiben Sachen auch unentdeckt, finde ich, wenn man nicht offen spricht und wenn man auch nicht die, wie du gesagt hast, die Unternehmen vermenschlicht, dass Leute halt auch mal sagen, boah, ich bin jetzt zwar hier im Controlling, aber ich schneide in meiner Freizeit gern Filme oder so. Yeah. Und dann lernt man das und dann weiß man, interessant, könnte man eigentlich auch hier nutzen. Dann hat man vielleicht einen kleinen Teil für die Person, die das dann macht. Ich kriege das auch bei Kunden teilweise mit, die dann sind dann aufgrund von Interessenfeldern Leute teilweise in zwei unterschiedlichen Abteilungen, Teilzeit HR, Teilzeit Controlling, wo man sagen würde, okay, das ist irgendwie strange, aber funktioniert gut. Ja, letzte Frage zum Wertesystem. Arbeitest du da aktiv dran? Also ich mache es zum Beispiel. Ich setze mich dann so einmal im Jahr immer hin und schreibe auch so Glaubenssätze auf, die ich dann irgendwie übers Jahr manchmal gehört habe. Manchmal liest man was und manchmal so, dann schreibt man sich das auf und denkt sich so, damit identifiziere ich mich voll gut. Dann schreibe ich mir das so ins Handy und dann setze ich mich da manchmal hin und schreibe die dann irgendwie auch in so ein Buch rein und denke mir so, was ist eigentlich so mein Wertesystem? Machst du das auch oder so ähnlich?
Ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Ich glaube, ich mache das so als Nordsternbestimmung. Ne? Okay. Im Sinne von, was funktioniert gut für mich? Woran muss ich justieren? Ich glaube, ich komme eigentlich so aus der ursprünglich immer daher, was muss ich verbessern an mir? Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr schaue ich, in welchem Umfeld ich mich eigentlich gut fühle, meine Stärken ausleben kann. Und nicht nur, dass ich das Problem bin, sondern manchmal vielleicht auch das System, in dem ich mich befinde. Und ich glaube, das ist eine sehr erleichternde Erkenntnis. Und insofern, ja, ich mach das eher darüber zu sagen, was macht mir Stress? Was stresst mich mental? Was nehme ich mit? Was davon ist einfach ganz normal? Und was ist aber was, wo ich sage, das muss ich mir eigentlich gar nicht antun. Mhm. Und das ist, ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, ehrlich gesagt. Was ist denn dein stärkster Wert?
Ja, das ist also schwierig. Ich schwimme hin und her. Also mir ist Integrität sehr, sehr wichtig. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Leute, die was sagen, dass sie das dann auch machen. So, ja. Und wenn ich merke, dass jemand was sagt, was er dann nicht macht, dann habe ich damit ein bisschen ein Problem. Und noch viel mehr habe ich ein Problem, wenn jemand was sagt, was ich machen soll und was er ja auch macht oder sie. Und ich dann mache und die Person macht es aber nicht und solche Sachen. Ne? Also so Sachen, einfach sein Wort zu halten zum Beispiel, finde ich sehr, sehr wichtig. Integrität, Offenheit. Da komme ich auch noch nicht so gut damit klar, merke ich selber, wenn ich dann auf Sachen stoße, die dann gegen mein Wertesystem sind. Und da werde ich auch schnell, man arbeitet ja dann auch selber an sich und sagt sich so, man kann nicht alles immer gleich so, also man muss auch ein bisschen Abstand nehmen, wie du gesagt hast. Das fällt mir aktuell noch sehr schwer, aber... Ja, ich habe auch so Werte, die sich neu formen, so manchmal. Dann setzt man sich hin und denkt sich so, eigentlich ist mir das auch wichtig und das ist mir vielleicht doch gar nicht mehr so wichtig, ja.
Ja,
ja, jetzt, genau.
Guck mal, jetzt reden wir über Wert und wollten doch eigentlich über harte Karrieren sprechen.
Ja, ja. Nee, genau, also du hast recht. Jetzt es gibt einen Punkt, den ich auch immer versuche herauszufinden und das ist, ich bin ja der Meinung, dass jemand, der in einem sehr, sehr, sag ich mal, High-Performing oder in einem sehr schwierigen Unternehmensumfeld arbeitet, sich selber auch so ein bisschen wie so ein Profisportler sehen musste. Du merkst, ich mag so Sportanalogien und Profisportler achten ja auch sehr auf also Psyche, die achten sehr auf natürlich den Körper, Wohlbefinden, dass man ausgeschlafen ist und solche Sachen. Und ich glaube, dass man das im Unternehmenskontext auch machen sollte, weil wenn man natürlich auf sich selbst sehr achtet, dann hat man natürlich eine bessere Performance. Manche sagen dann immer so, ja, die ganze Selbstoptimiererei geht mir auf den Geist. Ich finde das nicht so. Ich finde das sehr wichtig, dass man sozusagen, wenn man etwas erfolgreich machen möchte, auch irgendwie so das Maximale rausholen kann. Du hast vorher gesagt, du isst bis mittags keine Carbs. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, die sind gesundheitlich für dich wichtig und da hältst du dich dran?
Das ist eine neue Entwicklung, ja. ich leide auch darunter. Alles gut. Ich denke, dass das vom Grundansatz her absolut richtig ist.
Ja.
Ich glaube, dass du ich bin natürlich komplett und krass Generation X, ne? Also bei uns ist ne, das Leistungsprinzip wahnsinnig hochgeschrieben und nimm dich nicht so ernst. Und ich glaube schon, dass gerade das Thema Schlaf massiv wichtig ist. Und das ist auch wieder so ein unfaires Frauen-Männer-Thema. Frauen schlafen, auch wenn sie älter werden, deutlich schlechter als Männer.
Mhm.
Und auch daran kann man aber arbeiten. Und ich denke schon, dass es auch als Vorbildsfunktion richtig ist, wenn man sich dann auch Zeit im Idealfall nimmt und sagt, Leute, ich bin jetzt mal raus, ich gehe jetzt zum Sport.
Mhm.
Und ja, ich sehe es ja auch in unseren Kühlschränken in der Firma und allem, entweder gibt es da Eier und Quark, weil da irgendwelche Jungs nur pumpen und nur noch Protein essen und das andere ist dann alles vegan. Das finde ich alles, glaube ich, richtig und sinnvoll. Nur mit bestimmten Rollen kommen auch bestimmte Anforderungen. Und manchmal gibt es Situationen, wie wenn eben Unternehmen in Wachstumsphasen oder in andere Phasen kommen, dann hast du immer erst eine Transformation, bevor du in diese nächste Phase gehen kannst. Und Veränderung ist wahnsinnig anstrengend für massiv viele Stakeholder, für viele, viele Individuen.
Mhm.
Und dann gibt es einfach Phasen, in denen du im kompletten Tunnel bist und in denen du einfach durchziehst. Und das Problem ist, wieder aus dieser Phase rauszukommen. Ich glaube, dass das dass das ganze Thema, also idealerweise Work-Life-Balance, ja, idealerweise magst du das, was du tust.
Mhm.
Und dann bist du auch fähig, dann ist das nicht diese harte Trennung. Ja?
Mhm.
Ich mag es nun mal, mit ganz tollen Menschen Unternehmen aufzubauen.
Mhm.
Finde ich super. Ich finde es toll, Erfolg am Markt zu haben. Ich finde es toll, relevante Produkte rauszubringen und mit Technologie was zu verändern. Das ist, und ich mag diese Branche auch wahnsinnig gerne und die Menschen darin. Insofern brauche ich da keine harte Trennung. Nur muss man dann eben irgendwann aufpassen, dass man sich selber nicht zu sehr in eine Spirale reinbringt, wo man alles andere vernachlässigt. Und ich glaube, dass das dann auf die Zeit, wie du sagst, auf die mentale Gesundheit und auch auf die Leistung schlägt. Ja. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns alle nichts vormachen. Wir sind in bestimmten Rollen und diese Rollen bringen dir keine, ich sag jetzt mal, 40 Stunden Woche, die ja auch viele Leute jetzt inzwischen in Frage stellen, sondern das ist dann einfach ein Arbeitspensum in den unterschiedlichsten Teilen deiner Rolle, ja, die ja unterschiedliche Facetten hat, die dann ein ganz anderes Arbeitspensum verlangt. Und ja, dann kann man sagen, dann stehst du halt um 4 Uhr morgens auf und so weiter, es geht dann wieder gegen die Schlafzeit. Also ich glaube, man muss sich dann immer wieder daran erinnern, dass man im Großen und Ganzen gesund leben muss. Aber das so hart durchzuziehen, ist, glaube ich, einfach in manchen Phasen und in manchen Rollen nicht unbedingt immer nur darstellbar.
Das ist unrealistisch. Man fällt ja auch immer in so, wenn man das ideale Setting hat und dann gewöhnt man sich dran und man hat eine neue Gewohnheit und so, irgendwie joggen gehen und so weiter, sobald man dann reist oder so, also in ein veränderndes Setting kommt, fällt man in den Default-Modus zurück und der war wahrscheinlich dann halt nicht, laufen zu gehen oder so.
Ja, aber ich glaube, ne, man hat ja auch dann immer mal so Abschnitte und dann kann man sich, glaube ich, auch wieder neu sortieren. Ich bin jetzt gerade mal wieder in so einem Neusortierungsabschnitt, in dem ich sage, gut, das setze ich mir jetzt wieder als Priorität und ich versuche mir wieder diese sehr gesunden Angewohnheiten zurückzuholen. Aber wie du sagst, dann passiert was und dann muss man halt auch einspringen. Ne? Firefighting ist einfach auch Teil der Rolle und dann hat was Priorität. Das nicht alles kann immer, also viele Sachen muss ich mir auch anziehen, können auch mal einen Tag oder zwei warten, manche nicht.
Ja, klar. Ja, du, wir kommen schon langsam ans Ende. Du hast gerade nochmal gesagt, Neusortierungsphase, du machst ja auch Aufsichtsratsmandate. Magst du noch ein bisschen dazu was erzählen zum Schluss?
Wir sind in einer Veränderungsphase bei uns im Unternehmen. Wir haben einen neuen, tollen Anteilseigner, der auch einen großen Anteil an unserer Firma hat. Wir haben ein Unternehmen dazu gekauft, übrigens hier in München. Ja. Und dadurch gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sich Rollen verändern. Und diese Firma wird größer. Und wir haben dadurch von dem Investor getrieben eine Group jetzt. Und diese Group hat jetzt einen neuen CEO, der eben dafür verantwortlich ist, auch diese unterschiedlichen Unternehmen in einer Buy-and-Build-Strategie zusammenzuführen. Und mit dem Investor zusammen dann eben finanziell erfolgreich zu machen, was mir die Möglichkeit gibt, weiterhin als Geschäftsführerin ein paar andere Teile des Unternehmens für zumindest mal eine gewisse Zeit zu übernehmen und mich mehr auf Fachthemen, Strategie und strategische Kunden und Partnerschaften zu konzentrieren. Und ich glaube, die Kombination aus der Geschäftsführerrolle plus einem etwas extern fokussierteren Job für eine Weile, der aber einen Großteil unseres Revenues verantwortet, ist auch mal eine spannende Situation, die, und da bin ich auch sehr offen, mir genau für das, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen mehr Freiheit gibt, weil ich meinen Tagesablauf beziehungsweise meinen Wochenablauf ein bisschen besser gestalten kann und nicht mehr so fremdbestimmt bin. Und insofern ist das, glaube ich, spannend und ich werde auch bin in Advisory-Rollen unterwegs für einige Unternehmen, aber formell in zwei Boards. Eins ist ein Impact-Fintech, für das wir jetzt eine Series A raisen gehen, sehr, sehr aufregend, weil der Cap-Table noch total clean ist. Und das jetzt auch von der Regulatorik her, die in den Markt kommt, genau der richtige Zeitpunkt ist. Und das andere ist ein Solar Energy Plattform Startup aus der Schweiz. Ganz andere Industrie, gleiche Themen. Und das mache ich sehr, sehr gerne, wobei ich mich da auch mit weiteren Engagements wahrscheinlich doch sehr wieder auf den Fintech-Bereich fokussieren werde, weil es einfach eine besondere Branche ist mit besonderen Anforderungen, glaube ich, die Expertise zählt und ich bringe mich einfach wahnsinnig gerne in alles ein, was zum Thema Datenökonomie geht und ich glaube sehr daran, dass wir alle mit Daten ganz anders umgehen werden und dass wir alle aus unseren Daten in der Zukunft ein passives Einkommen generieren werden. Aber das ist ein komplett anderes Thema für eher vielleicht einen anderen Podcast.
Ja, das stimmt. Da müssen wir vielleicht nochmal inhaltlich nachlegen. Das ist natürlich sehr spannend, ja. Cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, unbedingt jetzt, wer noch dabei ist, ganz zum Schluss, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Die meisten Leute hören auf Apple und auf Spotify. Da geht das ganz einfach, 5-Sterne-Bewertung oder 4 oder 3 oder 2. Ich freue mich über jedes Feedback, das versuche ich da natürlich auch immer einzuarbeiten. An der Stelle natürlich auch immer danke an alle, die zuhören, danke an alle, die mir Nachrichten schreiben auf LinkedIn. Das ist natürlich das Beste, wenn ihr mir einfach direkt auf LinkedIn schreibt oder auch wir mal ein Gespräch führen können. Wie gesagt, ich freue mich da, wenn ich mit der Hörerschaft zusammenkomme. Und der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um das Thema oder alles rund um die Fragestellung. Kriegt ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen? Kommt gerne auf mich zu. Ob das dann ein interimistisches Setting ist, also zeitlich begrenzt, oder ob das ein permanentes ist, spielt keine Rolle. Wir gehören ja jetzt zu Hydric. Insofern freue ich mich auf eure Nachrichten und auf die nächste Episode. Nicola, mach's gut.
Danke für die Einladung.